Hi Sophie, guten Tag. Ich freue mich, heute wieder mit dir zu sprechen und unseren Podcast aufzunehmen. Und zwar haben wir uns überlegt heute für euch, dass wir über Instinkte sprechen, also die Natur des Menschen sozusagen, wie die Menschen eigentlich auch in der Steinzeit auf ihre Instinkte gehört haben und warum das so wichtig ist und wir uns hier in der ja, in Europa so ein bisschen verbiegen leider und so fremdbestimmt auch sind und uns auch eventuell krank machen können. Es geht vielleicht auch um so ein bisschen Babynahrung, Inhaltsstoffe. Wir wollen auch ein bisschen aufs Impfen eingehen, zum Thema bei neugeborenen Kindern und ja, was für Auswirkungen das Ganze hat.
Guten Morgen, Karis. Schön, dich zu sehen und danke für die wundervolle Einleitung. Apropos Instinkte, du hast es gerade ganz schön gesagt. Du warst jetzt im Mama-Auszeiturlaub auf Mallorca und da hast du ja auch deinen Instinkt gefolgt, auch mal ja wieder Zeit für dich zu brauchen. Magst du kurz erzählen, wie es war?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, es ist ja so ein bisschen Thema, gell? Ich habe einen 2,5-jährigen Sohn und ja, man fühlt sich natürlich schon ein bisschen schlecht, wenn man dann 3 Tage einfach so alleine wegfährt oder wegfliegt und ihn dann so zurücklässt. Aber es ist halt auch so, dass es ihm hier natürlich super gut ging und er war ja top betreut. Und ich brauche einfach auch mal Ruhe für mich, Auszeit für mich und es war wunderschön. Ich konnte einfach am Strand liegen, was natürlich mit einem Kleinkind nicht geht. Also wirklich 2 Tage, einmal einen Tag am Strand und einen Tag in einem Resort am Pool, einfach nur verbracht, geschlafen, gelegen, sich auskuriert, ausgeruht. Ich bin ja auch schwanger und es ist einfach schön, mal diese Auszeit zu haben, weil man auch den Blick wieder, finde ich, auf die eigene Familie von außen hat. Also man ist nicht so drin in diesem Stress, in diesem Alltag, sondern man kommt auch wirklich mal raus und merkt dann vielleicht auch, okay, das und das sollte ich vielleicht, wenn ich zurück bin, auch anders machen. Also ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall ein Mehrwert für alle, für mich, dann natürlich auch fürs Kind, weil eine gut gelaunte Mama ist natürlich auch ein gut gelauntes Kind und Happy Wife, Happy Life, das ist auch immer wichtig. Und ich kam dann auch zurück und war natürlich voller Energie geladen und das kriegt ja alles dann meine Familie auch ab und es ist einfach wertvoll, also der Mehrwert.
Voll, absolut. Und ich glaube besonders auch wir Frauen, also Männer sind ja in der Regel, was das Familienleben angeht, finde ich, noch mal entspannter, weil die jetzt nicht so dieses, ne, also ich finde die Frau, die will immer alles so, ne, die will eine gute Freundin, Frau sein, die möchte eine gute Mama sein, die möchte eine gute Hausfrau sein, die möchte gut Karriere machen. Also wir wollen alles sehr gut machen. Und dabei kann man sich halt auch mal verlieren, weil du dann die ganze Zeit irgendwie nur am Machen und am Geben bist. Und wir Mamas sind glücklicherweise sehr viel am Geben. Und es macht auch unglaublich Spaß. Es ist aber auch super wichtig, wie du sagst, uns selbst etwas zu geben. Und ich finde das super mutig, dass du dir da, also ich finde es wirklich krass mutig, zu sagen, okay, ich fliege jetzt einfach für 3 Tage alleine mit einer Freundin oder so nach Mallorca und vertraue auch da meinem Mann und meiner Familie, dass sie sich ja auch gut um deinen Sohn kümmern. Und ihm geht's da ja auch gut. Also so, es bringt gar nichts, ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber ich glaube, es ist oft so, dass man als Mama dann ein schlechtes Gewissen hat. Also mir geht es zum Beispiel sogar auch so, wenn ich Foto irgendwo abgebe, also unseren Hund, ne, dann ist es auch schon so, dass ich dann denke, ah, habe ich da jetzt nicht genug gemacht? Und deswegen finde ich das super mutig, dass du es gemacht hast und freut mich voll zu hören, dass du da so eine schöne Erfahrung gemacht hast und ja, da deinem Instinkt gefolgt bist.
Ja, also es ist auf jeden Fall auch spannend, dass du es so mutig findest, sage ich jetzt mal. Für mich ist es einfach nur eigentlich das Normalste auf der Welt. Aber trotzdem, ja, das schlechte Gewissen, ich glaube, das plagt einen irgendwo immer, also vor allem als Mama. Man hat immer das Gefühl, man macht irgendwie was falsch. Also nicht immer, man hat oft das Gefühl, dass man was falsch macht. Ob ich jetzt da bin und es total stressig ist oder ob ich weg bin und mal ein bisschen Ruhe habe. Es ist irgendwo immer so im Hinterkopf, okay, ist das jetzt gerade richtig für mein Kind, was ich hier entschieden habe? Aber da eben ja diesen Instinkt irgendwie nicht zu verlieren, sondern wirklich in sich zu gehen und zu überlegen, weil, also ich meine, ich bin ja selbstständig und mein Mann ja auch irgendwo, also er ist Angestellter beim Familienunternehmen und es läuft auf die Selbstständigkeit hinaus. Und da ist es natürlich nicht so leicht, auch irgendwo die Balance zu finden, weil ich bin praktisch ja nicht nur, also 1, 2 Jahre mit ihm überhaupt gewesen, sondern es war von Anfang an so, dass wir einfach uns das aufteilen mussten, weil ich ja auch meine Kunden habe und das einfach so gerne mache und auch mein Instinkt sagt, lass das nicht alles los. Also das ist mir halt einfach auch sehr wichtig. Natürlich ist das Kind das Wichtigste, das ist immer so, aber trotzdem ist mir das auch super wichtig für meinen Ausgleich, für meine Zufriedenheit und weil ich weiß, dass meine Zufriedenheit riesige Auswirkungen auf meine Familie und meinen Sohn hat. Und deswegen möchte ich halt am meisten darauf achten. Und es ist dann halt einfach so, dass es für mich jetzt nicht ungewöhnlich ist, dass ich mal 1 oder 2 Tage irgendwie nicht verfügbar bin, weil das halt öfter schon so war, dass ich mal einen Auftrag hatte vielleicht oder so mal einen Tag weg war oder auch mal eine Nacht. Und jetzt war es einfach nur Self-Care. Aber ja, wie gesagt. Es ist, glaube ich, ganz arg wichtig, dass wir da nicht im Außen sind und denken, oh Gott, was können jetzt die anderen denken von mir? Bin ich jetzt eine schlechte Mutter, weil ich weggehe oder so? Sondern dass wir bei uns sind, ja, und in uns reinfühlen. Was fühlt sich jetzt gerade gut an? Und ja.
Ja, absolut. Also wegzukommen von der Außenwelt, weil jede Familie funktioniert anders. Es ist ein extremer Unterschied, ob einer selbstständig ist, ob beide selbstständig sind, ob beide in einem Angestelltenverhältnis sind, weil es ist einfach mal Fakt, dass wenn du angestellt bist, du auch super viel arbeiten kannst. Also das gibt es natürlich auch. Und auch eine extreme Verantwortung und Druck hast. Ich würde sagen, dass bei der Selbstständigkeit du halt einfach noch alle Themen, die im Unternehmen sind, ne, wie Buchhaltung, Kundenakquise, dann halt das Produkt, was du halt machst. Also du bist halt irgendwie alles, weil du, also wenn du noch nicht irgendwie 100 Leute angestellt bist oder hast oder mehr, deswegen ist das auch nochmal ein Unterschied. Und jede Familie funktioniert halt wirklich anders und dementsprechend kann man da von außen auch schwierig urteilen, was da jetzt richtig ist für das Kind. Oder auch für die Mama oder für den Papa, weil ich glaube, jedes Elternteil will nur das Beste für das Kind. Und am wichtigsten finde ich halt immer, dass die emotionale Gesundheit und dieses Grundvertrauen, dieses Geerdetsein, dass das dem Kind gegeben ist. Und das ist so immer on dir relyen kann. Also das, ne, dass das einfach vom Kind aus wissend ist, dass du immer da bist, auch wenn du physisch nicht da bist. Und ich glaube, dass du den Grundstein legst in der Zeit, wo du tatsächlich präsent bist. Und wenn du da zu 100% präsent bist und deinem Kind auch das alles erzählst, ne, transparent auch deine Gefühle, deine Emotionen erzählst und nicht irgendwie versuchst, deinen Stress, den du gerade vielleicht spürst, irgendwie von deinem Kind abzuhalten. Sondern einfach transparent sagst, ich bin gerade gestresst, aber es liegt gar nicht an dir zum Beispiel. Also einfach erklären, ne, weil ich bin der Meinung, dass Kinder da sehr viel verstehen. Dann kannst du auch gutes Gewissen mal gehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel immer gestresst bist und dann immer gehst, weil du auf Geschäftsreise musst, dann hat halt das Kind vielleicht die Schlussfolgerung, dass das Kind zu viel ist, dass du wegen ihm oder ihr gestresst bist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da Transparenz zu schaffen und zu sagen, wenn du mit deinem Kind bist, dann sei wirklich präsent. Und auch wenn du dich in dem Moment vielleicht gestresst fühlst oder emotional gerade nicht stabil bist, traurig bist, wütend bist oder so, dann halt trotzdem zu sagen, okay, deswegen bin ich gerade so. Und da bin ich auch der Meinung, es ist egal, in welchem Alter das Kind ist. Und dann kannst du dir, wie gesagt, auch gut ins Gewissen deine Auszeiten nehmen, weil jeder braucht mal eine Auszeit vom Selbstständigsein, vom Mama sein, vom Freundin sein, vom Frau sein, von allem einfach sein, einfach mal man selbst sein und wie du sagst, am Pool liegen und ein Buch lesen, so.
Ja, voll. Also ich finde auch, dass der springende Punkt, wie die Art und Weise, wie man es macht, wie man geht. Also mir war es total wichtig, dass ich davor zum Beispiel mit ihm dann auch in Zweisamkeit bin und ihm das ganz genau erkläre. Er hat es dann auch wiederholt und total verstanden, wo ich jetzt hingehe, weil er war letztes Jahr mit dabei auf Mallorca bei meiner Tante. Und ich habe ihn dann auch einfach da informiert und dass es für ihn wahrscheinlich langweilig ist, am Pool zu liegen den ganzen Tag. und dass er mehr Spaß jetzt hat hier zu Hause bei Papa und Nonna und bei der Tagesmutter. Und das fand er eigentlich auch voll gut. Also der hat da kein einziges Mal irgendwie Traurigkeit gezeigt oder sonst was und ist dann mit der Nonna ja sowieso mit und wurde dann abgeholt und ich bin dann zum Flughafen und die haben mich dann wieder abgeholt und jetzt ist auch total schön innig und er freut sich auch sehr, dass ich wieder da bin, das merkt man dann schon und ich freue mich halt auch riesig, also es ist irgendwie auch schön.
Absolut und er ist ja auch, also ich meine, ich würde es jetzt schwierig finden, weil meine Tochter ist jetzt 8 Monate, da jetzt alleine zu gehen, ist könnte, also einfach auch, weil ich noch stille, so, ne? Und sie da auch nachts noch gestillt wird und auch wirklich dieses Stillen sie auch noch braucht, würde ich sagen, für diese Verbindung. Das ist aber auch jedes Kind anders. Und da würde ich auch gerne gleich diesen Bogen spannen, weil du vorhin gesprochen hast mit zurück zur Steinzeit, zur Natur. Ein Thema, was mich gerade extrem beschäftigt, ist das Thema Ernährung bei Kindern oder Babys und vor allem dieser Übergang von einem gestillten Baby oder halt vielleicht, also ich verstehe auch, dass es bei manchen Frauen vielleicht nicht sofort funktioniert mit dem Stillen. Ich bin aber auch da der Überzeugung, dass wenn du diese ganzen steinzeitorientierten Tipps beachtest, dass du dein Kind nach der Geburt direkt immer auf deiner Brust hast, immer die Nähe hat und dass dann auch die Milch fließt, so, ne? Also, dass du natürlich vielleicht mehr dafür tun kannst als andere, wie zum Beispiel bei mir war es auch nicht so, dass meine Milch gleich super nahrhaft für Tilda war, dass sie auch sehr viel Gewicht verloren hat und ich hatte glücklicherweise eine super liebe Hebamme, die gesagt hat, okay, still sie mal einmal jede Stunde in der Nacht, damit die Milch einfach, ne, und mach sie bewusst immer wach, damit deine Milch kommt, damit wir nicht irgendwie zufüttern müssen. Und sie war halt total natürlich orientiert, wo andere schon wieder sagen würden, okay, fütter deinem Kind irgendwie diese Milchnahrung, weiß gar nicht, was das ist, zu, direkt am Anfang. Und dann geht natürlich auch deine Milch weg, weil du dann nicht die Nähe hast durchstillen, sondern dann die Flasche schon gibst. Und die Milch ist meiner Meinung nach super stark oder das Stillen ist super stark an die Bindung und die Nähe zu deinem Kind in der ersten Gesamtzeit wichtig. Und wenn du dann vielleicht irgendwie mit 3, 4 Monaten die Milch bei manchen einfach weggeht, die geht ja nicht über Nacht einfach weg, die geht vielleicht dann weg, weil dein Kind auf einmal nicht mehr bei dir schläft, weil du nicht mehr so viel stillst, weil du irgendwie einen Zeitplan einhalten möchtest vom Stillen, der irgendwo vorgeschrieben ist und da auch auf deinen Instinkt zu hören, wenn dein Kind gestillt werden möchte, dann wird es dir das ein Zeichen geben und dann immer wieder anlegen und dann bin ich der Meinung wirklich, dass die Milch auch ausreichend und immer da ist und bei manchen ist es Gott gegeben, dass sie da ist, bei anderen nicht und bei mir war sie auch nicht Gott gegeben, einfach da, aber ich habe auf natürliche Weise einfach alles getan, was ich konnte, nämlich die Nähe zu meinem Kind und immer wieder anlegen und auch, hat meine Hebamme gesagt, wenn die Tränen fließen, fließt auch die Milch, also auch mal die Gefühle zulassen, dieses Überwältigende zulassen, was so eine Geburt mit sich bringt und dann kam auch die Milch und sie ist immer noch da. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist halt dieses Thema Umstieg auf die Beikost, wo es ja auch wieder 1000 verschiedene Variationen gibt, wie du Beikost einführen kannst. Und ich finde da auch, dass das Kind das Tempo angeben darf. Also ich finde schon, dass das Kind dir zeigt, möchtest mit den Händen essen, dann koch irgendwie Kartoffeln weich und gib es. Möchte es gerne alleine mit dem Löffel essen, dann mach das. Ne? Natürlich kommt da nicht so viel an, also das ist ganz klar und du musst halt wieder mehr stillen. Und irgendwann kommt halt natürlich der Punkt, wo das Stillen halt sehr viel Nahrung von deinem eigenen Körper einfach nimmt, weil das Kind immer mehr oder das Baby immer mehr Nahrung braucht. Und in der Phase sind wir jetzt gerade so ein bisschen, dass ich merke, okay, körperlich muss ich ihr gerade mehr Essen geben, zuführen, weil das einfach, also ich kann gar nicht so viel essen, dass ich nicht noch mehr Gewicht verliere. Und da finde ich es halt einfach spannend, dass ich aber trotzdem merke, dass halt tagsüber sie trotzdem immer nach dem Essen nochmal Milch möchte und dennoch auch nachts nochmal Milch gestillt werden möchte, 1, 2 Mal. Und da gibt es ja auch ganz viele Pläne wieder, wie du das verändern kannst. Und immer wenn ich dann diese Pläne durchlese, denke ich mir so, ja, aber das ist ja, wenn sie das gerade braucht, wieso soll ich dann jetzt einen Nuni nachts geben oder eine Flasche Milch nachts geben, wenn ich doch die Milch habe, die ich ihr geben kann? Und da finde ich es halt auch wieder so, dieses Selbstvertrauen zu haben. Irgendwann wird dein Kind schon nicht mehr gestillt werden wollen nachts, ob das jetzt mit 1,5 oder 2 ist oder manche werden auch noch mit 3 gestillt. Aber ich denke schon, dass das auch der natürliche Weg ist. Und es ist ja sogar auch gesund, wenn dein Kind lange gestillt wird. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, wenn dann die Empfehlungen kommt, dass man irgendwie ab 4 Monaten schon zufüttern muss und im ersten Jahr dann abgestillt haben sollte. Genau, das ist so ein bisschen das Thema, zumindest Ding, was mich gerade beschäftigt. Und vielleicht hast du da auch einen Impuls, wie du das damals gemacht hast bei deinem Sohn.
Ja, total. Also ich kann es voll nachvollziehen, dass man dann da so viel auch nachdenkt. Ich denke ständig auch über Sachen nach, wie ich die jetzt machen muss. Also wie es jetzt für ihn am besten ist und trotzdem den Instinkt nicht zu verlieren. Und es gibt immer Thematiken, die man dann auch angehen darf. Also ich persönlich bin auch der Meinung, dass man eben auf das Baby hören muss und auch auf sich und vor allem auch, wie es gerade möglich ist. Also ich hatte es damals so gemacht, dass ich eben 4 Monate komplett gestillt hatte und es lief auch echt gut und es war total schön. Und ich habe aber dann schon vereinzelt Aufträge angenommen, und auch im Labor meine Produkte und so weiter gingen aus. Ich musste dann wieder produzieren. Er war dann oft in meiner Trage und ich konnte ihn dann da tatsächlich auch aus der Trage raus stillen. Aber während dem Auftrag muss ich dann halt schon zum Kunden und da kann ich dann kein Baby mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ich es diesmal mache, aber damals war es so, dass ich dann abgepumpt habe und die Milch dann zum Beispiel eingefroren, im Kühlschrank aufbewahrt und Marlon konnte ihm dann mit der Flasche die Milch geben, während ich beim Auftrag war. Ich musste dann aber die Milchpumpe auch mitnehmen, weil sonst wird die Milch ja wieder zurückgehen. Also es ist genau der Punkt, den du nennst. Es ist tatsächlich auf jeden Fall so, ja, die Nachfrage ist einfach bestimmtes Angebot. Bedeutet, wenn das Baby halt, also wenn nicht genug getrunken wird, dann geht die Milch zurück, weil der Körper denkt, ah ja, da braucht sie ja nicht mehr so viel Milch und es wird immer weniger Milch und es fließt langsamer und dann kann es natürlich auch sein, dass es kippt und das Baby irgendwann sagt, ja, ich möchte jetzt halt einfach die Flasche, weil das geht erstens schneller, kommt anders raus aus der Flasche, auch wenn das so extra für, ich hatte die mit De La Calma Flasche, die ist eigentlich richtig gut, weil die Milch die Brust nachahmt, dass man richtig saugen muss mit diesem, also mit dieser Zunge, mit dieser Technik, die die haben, dass es nicht so einfach ist. Hat trotzdem gut geklappt, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, es läuft einfach aus, es geht nicht. Also man kann nicht also zum einen arbeiten, außer man pumpt wirklich richtig ab, also wirklich dann so, wie man auch stillen würde, auf der Toilette dann und nimmt sich die Pausen und sagt eben dem Auftraggeber, ja, dass ich still, da gibt es ja auch wirklich eigentlich immer Verständnis und sogar eigene Räume, wo man reingehen kann, dass man die Milch dann abpumpt. Und ich hatte immer eine Kühltasche und habe mir das dann da reingemacht und dann wieder mit nach Hause gebracht, sozusagen. aber die Milch ist weniger geworden. Man hat trotzdem gemerkt, das reicht nicht. Und so mit 5 Monaten haben wir dann auch uns mit Milchpulver beschäftigt und mit Zufüttern. Das war für mich okay. Ausschlaggebend war einfach, was ist da drin? Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, weil es gibt wirklich richtig viel Schrott auf dem Markt. Also gerade die Werbung von manchen, die dann so auf oh, das Babywohl und so weiter, aber am Ende ist halt Palmöl drin und es ist auch keine Biomilch. Das finde ich auch ganz furchtbar, wenn man dann einfach so eine konventionelle, ja, also generell finde ich das nicht gut, wenn man das macht. Und das füttert man seinem Baby dann zu, ne? Also da war für mich halt klar, es muss ein Milchpulver sein, was wirklich bio ist, was ohne Palmöl ist. Denn leider ist eigentlich fast jedes Baby, Pulver mit Palmfett. Und Palmfett ist wirklich schädlich, also vor allem für einen Menschen, der das jeden Tag mehrmals zu sich nimmt. Das ist echt nicht gut und es ist auch natürlich für die Umwelt überhaupt nicht gut. Es ist einfach billiges Öl, was keinen Nährwert hat. Und es wird alles künstlich hinzugefügt. Und es ist eigentlich der Rohstoff Milch, der dann wieder als Pulver, also zu Pulver gemacht wird. Also es ist eigentlich völlig industriell hergestellt und nicht natürlich. Und wenn man dann das macht, dann wenigstens die beste Qualität. Und das war dann auch wirklich das. Wir haben uns da rangetastet, einmal mit Ziegenmilch und so, weil die Ziegen, die werden auch besser gehalten als Kühe zum Beispiel, und haben da ein bisschen geschaut. Und ja, jetzt erzähle ich es einfach gleich, das ist das Thema, erledigt das. Und dann haben wir die Aptamil Bio gefunden. Die Aptamil Bio ist ohne Palmfett und hat sehr gute Nährwerte und ist sehr, sehr gut verträglich für den Stuhl. Also es macht auch richtig einen guten Stuhlgang und führt halt nicht zur Verstopfung, was eben bei der Ziegenmilch ein bisschen schwieriger war. Und genau, dafür haben wir uns entschieden. Und dann relativ schnell habe ich aber einen tollen Kinderarzt gefunden, den anthroposophischen Kinderarzt, der uns Gott sei Dank gerettet hat von meiner anderen Kinderärztin. Da kommen wir dann mit dem Impfen zum später vielleicht nochmal dazu. Und er hat gesagt, dass man auch frische Kuhmilch nehmen kann, dann im späteren Verlauf. Das ist dann wenigstens nicht industriell hergestellt, sondern das ist dann eben, ja, die Kuhmilch, die halt jetzt zum Beispiel bei uns im Hof, also nebenan so ein Hof, da ist wirklich richtig, richtig frische Kuhmilch von der Kuh, die da lebt. Ich sehe die auch, der geht super. Und das habe ich dann halt benutzt. Das wurde man, kann man dann mit Mandelmus erstmal anmischen. Und dann kann man das mit Wasser verdünnen. Und dann gibt es da so ein paar Sachen, an die man sich halten kann, damit es dann eben richtig ist. Und danach haben wir eben, weil Kuhmilch ist auch umstritten. Viele finden das ja auch nicht gut. Ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde. Das ist natürlich, es gibt viele negative Punkte dabei. Und auf lange Sicht sowieso, finde ich, sollte man das nicht trinken. Aber so hat der Kinderarzt eben gesagt, dass das schon für das Baby halt wichtig ist am Anfang. Und ich habe dann angefangen, auch selber was herzustellen und dann auch auf Pflanzenbasis. Wir haben dann relativ schnell gewechselt auf Reismilch. Die ist ja ungezuckert, aber trotzdem relativ süß. Und dann haben wir Hafermilch genommen, Reismilch, Hafermilch, Mandelmilch. Und Mandelreismilch war auch immer richtig schön reichhaltig. Und so haben wir ihn dann praktisch verwöhnt mit verschiedenen Milchsorten. Einfach aus der echten Milch. Aber ich glaube, es ist halt nicht bekannt, dass man sowas überhaupt machen darf. Und das macht dann keiner, weil jeder denkt, oh Gott, das Baby stirbt dann. Aber das ist ja völliger Quatsch. Das sind ja einfach Lebensmittel, die dann wenigstens auch unverarbeitet sind. Man kann ja auch Hafermilch selber machen. Das geht ja auch voll einfach. Also wirklich richtig frisch. Und wenn wir jetzt auf die Beikost kommen, da habe ich auch angefangen, so ein bisschen mit Karottenbrei und so. Habe mir da vielleicht ein bisschen Stress gemacht. Heute, also jetzt, wenn ich das zweite Baby bekommen werde, dann werde ich es auf jeden Fall lockerer angehen und ich möchte eigentlich Stückchen anbieten, weil das halt auch wieder das ist, was eigentlich natürlich ist. Also ganz weich gekochte Karottenstücke und dann kann das Kind das greifen, anfassen, spüren, sieht, was es ist. Und man kann sie auch mal matschen oder so. Und ich würde mir da gar keinen Stress mehr machen, dass ich jetzt nur mit dem anfangen kann und dann nur mit dem, weil das ist ja nur, dass man Allergien auch ausschließt und dass der Darm nicht überlastet. Aber wenn man jetzt mal logisch denkt, der Darm hat sich ja auch aufgebaut und es ist sinnvoll, wenn man da mit einem Produkt anfängt oder mit zwei und jetzt nicht gleich irgendwie, ja, Braten mit Spätzle püriert, sondern erstmal mit Gemüse anfängt und dann mit Obst und so weiter. Aber dass man da einfach doch auch logisch überlegt, also dem eigenen Instinkt, warum sollte jetzt meinem Kind das schaden, wenn das jetzt noch an der Brezel nuckelt und dann bin ich da unterwegs und trinke vielleicht das, dann kriegt es das auch und so. Warum sollte es gefährlich sein für das Kind? Also, das macht ja eigentlich wenig Sinn. Und warum soll mein Kind Allergien haben?
Ja, also.
Das macht ja eigentlich auch keinen so großen Sinn. Was sagst du dazu?
Nee, spreche ruhig erst zu Ende. Also, erstmal.
Ja, das war's
Ach so,
eigentlich.
okay. Also, erstmal zu dem Thema mit der Milch. Also, ich glaube, das, was ich am Anfang gesagt habe, ne, dass die Milch dann zurückgeht, wenn dann auch die Nähe weggeht, aufgrund von. Au also, ich kann das super stark verstehen, dass du warst schon voll in deiner Selbstständigkeit und möchtest auch, also das ist auch dein Baby so, ne? Und dementsprechend ist das natürlich so, dass du dich dann auch deiner Karriere weiter widmest und es ist auch absolut, ne? Also kann ich super nachempfinden. Und ich glaube, das Bild zeigt ganz gut, dass dadurch, du hast dann zwar abgepumpt, aber vielleicht nicht mehr so, wie der Bedarf dann wirklich da gewesen wäre, weil wie sollst du das simulieren? Es funktioniert ja nicht. Und dann hat dein Körper auch verstanden, ah, okay, ich arbeite auch wieder andere Sachen. Ich bin nicht nur noch Ernährung von so einem Würmchen. Und dementsprechend geht dann da die Milch halt zurück. Und ich finde auch, ihr habt das dann für euch eine passende Lösung gefunden. Ich fand das super spannend mit der Milch und mit dem Mandelmus und dass du dann auch auf Reismilch und sowas umgestiegen bist. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass das ginge. Also super guter Tipp für alle, die gerade noch so ein Neugeborenes haben, also gerade so ab von 4 bis 6, 7 Monaten. Und zu dem Thema Essen ist es tatsächlich so, ich finde das mit den Allergien, das glaube ich, ist wirklich auch Quatsch, weil warum sollte dein Kind Allergien haben zu etwas, was es hier ja gibt? Natürlich, wenn du jetzt irgendwas Importiertes gibst, dann kann das ja sein, aber von Natur aus wird dein Kind auf das, was es in dem Land gibt, wo du lebst, auch gut reagieren. Diese Darmüber, also dieses, dass der Darm nicht überlastet ist, also dass auch der Kot dann oder ja wieder gut funktioniert, das finde ich mit diesem, also wir machen das mit dem Fingerfood und es funktioniert auch sehr gut, vor allem jetzt, wo Tilda einfach gut sitzt und auch alleine greift und man merkt halt einfach, okay, jetzt geht auch wirklich Essen rein, ne? Also nicht mehr nur daneben wie noch vor 2 Monaten. Und da bestimmt sie auch das Tempo. Ich habe aber zum Beispiel halt gemerkt, bei Brezel geben oder so, ne, da ist ja auch Salz drin, was man ja theoretisch im ersten Lebensjahr auch nicht geben sollte. Aber da bin ich auch so wie du, wenn du gerade eine Brezel isst, natürlich kannst du deinem Kind auch ein Stück Brezel geben. Also da würde ich jetzt nie, weil das finde ich auch irgendwie sonst komisch. Allerdings hatten wir aufgrund von der Brezel keinen gesunden Stuhlgang mehr, weil es auch von einem nicht so guten Bäcker einfach wahrscheinlich war, ne? Weil dann auch sehr viel Bindemittel drin ist. Also wenn du auch zu so einem Landbäcker gehst, der halt ohne viel Konservierungsstoffe tatsächlich bäckt, dann kannst du auch gut ins Gewissen Brot und Brezel geben. Aber die erste Brezel von Tilda, die hat ihr sehr stark zu schaffen gemacht. Und sonst einfach gucken, ne? Alles, was du auch isst, Reis, Brokkoli, also so finde ich, kann man unbedenklich ab. Wir haben das schon eigentlich ab 6 Monaten, also wo sie sitzen konnte, alles gegeben. Oder auch mal so Nudeln, also ne, die können ja auch voll gut greifen, oder halt Kartoffeln, Karotten, Gurken, obwohl die ja eher härter sind, habe ich ihr auch immer schon eine Gurke gegeben und die hat er dann geschnutscht und ist auch super clever, dass sie das dann ausspuckt, was nicht runtergeht, wie Melone oder so. Geben wir ihr auch, aber da können die ja auch nicht alles runterschlucken. Das spuckt sie dann auch einfach wieder aus. Oder Apfel, also alles, was so, ja, also ich würde jetzt nicht mit Apfel anfangen, aber man kann das schon, wenn du merkst, wie dein Kind auch, also es muss ja anfangen zu essen, damit es auch diesen Reflex vom Schlucken und auch vom Verschlucken lernt. Und dann kann da eigentlich wenig passieren, obwohl ich mir auch voll die Gedanken gemacht habe am Anfang, so, oh Gott, was ist, wenn die das jetzt irgendwie in die Luftröhre bekommt und sich daran erstickt? Allerdings, ja, auch da wieder zu gucken, was traust du deinem Kind zu, was traust du dir auch als Elternteil zu und halt immer dabei sein und aufrecht sitzen lassen, wenn dein Kind halt dann diese Nahrung so isst. Und zum Thema Babybrei, also es gibt ja auch gute, also so Breie zu kaufen. Da ist es tatsächlich so, dass ich das jetzt, wir sind ja gerade auf Reisen, was einfach vom Kochen her auch nochmal anspruchsvoller ist. Also gerade dann so, weil wir ja auch nicht immer hier zu Hause kochen, sondern dann ins Restaurant gehen und gucke ich dann schon auch, dass wir irgendwie was bestellen, dass da ein Brokkoli dabei ist oder so. Aber dadurch, dass ich jetzt merke, dass sie einfach mehr Essen braucht, habe ich jetzt von, oh, ich will jetzt nichts Falsches an. Da ist auch, das ist auch, gibt, du weißt das bestimmt, da ist dieses Siegel drauf, was ist auch
Halle
vom,
vielleicht?
den, von den, dann, den Roh, der, oh,
Demeter?
Demeter, genau, und das ist von Holle,
Ja,
die.
genau. Die sind super. Also da kann man ja auch, finde ich, guten Gewissens das verfüttern. Ich habe das dann auch mal gemacht, als ich selber kein Babybrei kochen konnte. Und ja, warum nicht? Also ich finde auch da generell, wie du auch gesagt hast, genau die Angst mit, vor dem Verschlucken, die Angst davor und so weiter, das wird halt auch irgendwo so in uns eingetrichtert, weil halt leider oft alles eher negativ in uns hängen bleibt, was wir hören und lesen. Und es gibt einfach sehr viel Input, was eigentlich ein Segen ist in der heutigen Zeit, aber irgendwo auch ein Fluch, weil man einfach immer mehr sich selber verliert und den Bezug, weil man eben, wie du sagst, sein Kind auch am besten kennt und man merkt doch dann eigentlich, ob das jetzt gerade geht oder nicht. Und wenn das Kind Interesse hat an deinem Essen, warum soll ich das dem dann verbieten?
Voll, absolut.
Und natürlich, eine Brezel ist jetzt weniger gut für die Verdauung, weil es natürlich nicht ballaststoffhaltig ist im Vergleich zu Gemüse. Also wir sollten ja alle mehr Gemüse als Brezel essen, so. Also da achtet man natürlich auch einfach drauf, dass die Ernährung gesund ist. Aber warum soll man das dann irgendwo verwehren, nur weil irgendwo steht, dass man das jetzt da gerade nicht einführen darf und morgens darf man nur den Brei und abends nur den. Das sind ja auch nur Richtlinien, die mal jemand festgelegt hat, die vielleicht gut sein könnten. Aber genauso wie eine Diät ist es ja immer einseitig. Und in diesem Land wird es so gemacht und in Afrika wird es komplett anders gemacht, in Indien wird es auch komplett anders gemacht. Also es ist ja wirklich überall komplett unterschiedlich, wie man ein Kind aufzieht, wie man stillt und was gut ist und was schlecht ist. Also ich finde, da sollte man halt selber alle Infos am besten mal reinlassen, alles durchlesen und dann entscheiden, was für mich gut ist, ohne dass man einfach nur nachplappert, was jetzt irgendjemand sagt.
Voll, absolut. Und gerade so bei dem Brei-Thema, es ist ja so, da steht ja hinten drauf, was drin ist. Und wenn da irgendwas drin ist, was du, also bei Holle ist zum Beispiel einfach nur zum Beispiel Karotte und Wasser drin. Also da ist nichts drin. Und klar schreiben die dann dazu, dass die Karotte Organic-Karotten sind. So eine, aber ich finde darauf, also da kann man drauf achten. Das ist aber auch jedem selbst überlassen. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass jetzt kein Scheiße wie Palmfett oder Zucker gar oder was weiß ich, was da Konservierungsstoffe drin ist. Und dann das gutes Gewissen auf jeden Fall geben und ja, sich, also genau, und es ist ja auch gut, wenn sich der Darm entwickelt mit guten Sachen und dass die Verdauung am Anfang vielleicht anders ist, als wenn du dein Baby voll stillst. Das ist ja auch ganz normal, aber irgendwann kommt ja dieser Umstieg und das, was du sagst, diese ganzen Empfehlungen, da, ich sag's jetzt einfach, du musst ja auch immer sehen, wer profitiert von diesen Empfehlungen, ne? Also wer profitiert langfristig davon, wenn zum Beispiel Breie, also wenn Beikost nur durch gekaufte Breie empfohlen werden, so, ne? Oder wer profitiert davon, wenn du, da kommen wir auch dann gleich aufs Impfen, wenn dein Kind das und das geimpft bekommt, wer profitiert davon, wenn es das und das Vitamin dazu, also einfach immer zu gucken, von wo kommen die Empfehlungen und wo ist dann auch tatsächlich der Profit. Und du hast es auch vorhin gesagt mit dem, dass wir sehr problemorientiert sind, ja, unsere Gesellschaft vor allem, die, also in unserer Kultur ist es halt einfach so, wir sind so negativ, also wir sind so empfänglich für negative Sachen. Du musst ja eigentlich nur mal die Zeitung aufschlagen oder das Fernseher aufmachen oder manchmal auch Gespräche irgendwie zuhören, ne? Also so, aber ja, also einfach auch was in den Medien ist. Das ist ja, also über so positive Dinge wird kaum berichtet, weil es einfach, weil der Filter der Menschheit aktuell wirklich noch so problemorientiert ist und wir haben super viele Probleme auf der Welt und zu denen, finde ich, sollte man auch gucken. Aber um den Umkehrschluss zum Kind wieder zu bekommen, auch da wird halt die ganze Zeit nur darauf geachtet, okay, was könnte dem Baby passieren? Also ne, kann es irgendwo runterfallen, kann sich verschlucken, was passiert, wenn du das und das, wenn du stillst oder Fingerfood gibst, also einfach immer nur guck, was kann dann und dann passieren, aber keiner guckt halt darauf, was passiert eigentlich mit einem Baby, was mit 6 Monaten in die Kita gegeben wird, was passiert denn da? Ja, da passiert vielleicht erstmal am physischen Körper nichts, aber was passiert auf der seelischen Ebene? Und wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Familienkonstrukte und das soll auch nicht heißen, dass es generell schlecht ist, wenn jemand sein Kind mit 6 Monaten in die Krippe gibt, Was ja in Deutschland jetzt nicht so gegeben ist, aber zum Beispiel in den USA gibt es gar keine Elternzeit. Also das heißt, manchmal hat man auch gar keine andere Wahl, weil du finanziell halt dann guckst. Aber da auch dann an die Regierung in den USA oder auch in anderen Ländern, was passiert denn mit der mentalen Gesundheit des Nachwuchses, die ja langfristig das Land wieder, ne, einfach bestimmen werden? Genau, das finde ich einfach super schade, dass halt ein Kinderarzt null darauf achtet, was, oder wenige Kinderärzte darauf achtet, was passiert eigentlich auf der mentalen, psychischen Ebene beim Kind, egal in welcher Hinsicht. Und darüber gibt es halt einfach gar keine Aufklärung. Also bei der Geburt nicht, im Krankenhaus, beim Kinderärzten selten nicht. Wenn du eine gute Hebamme hast, die also oft auch natürlich angehaucht sind, die sagen dir das, ne, die gucken darauf. Du kannst dir speziell Bücher kaufen, die darauf fokussiert sind. Aber so in allen Ratgebern, sage ich mal, die auch kommerzieller sind, wird darüber halt nicht gesprochen. Und das finde ich halt schade, weil dann wird halt der Generationsschmerz, den wir vielleicht auch bekommen haben, weil unsere Eltern das auch so gemacht haben, wie es halt vorgeschrieben war, der wird halt für Generationen und Generationen weitergegeben und dadurch werden halt immer wieder ähnliche Probleme auf der Welt entstehen, weil der Schmerz in den ersten Jahren einfach missachtet wird, was Gefühle angeht, was Emotionen angeht, dass das Kind das dann einfach nicht leben konnte oder nicht gehört wurde, als es es gelebt hat.
Ja, total. Also es ist zum einen auch wirklich so, dass waren jetzt viele Themen,
Sorry.
also das Impfen war ein Punkt, genau, Kinderärzte, also Kinderärzte klären eigentlich überhaupt nicht auf, zumindest nicht der erste, also normale Kinderärzte klären eigentlich nicht auf. Da wird einem der Plan vorgelegt, STIKO-Impfempfehlung, und es wird dann einfach nach STIKO-Impfempfehlung so gemacht. Die werden auch danach geschult. Und es geht nicht darum, ob das jetzt gut ist für den Darm, ob das gut ist für die Entwicklung, für das Immunsystem des Kindes. Es ist einfach so, dass ein neugeborenes Baby auch automatisch ein Kunde wird, ein Patient wird. Und man verdient an dem Baby ab Tag 1, wenn man halt Milch verkauft, wenn man also Milchpulver verkauft, wenn man Impfungen verkauft, wenn man die ganzen unnötigen Tests und Vorsorgeuntersuchungen, die teilweise wirklich echt extrem sind, verkauft, abrechnet. Es ist einfach wirklich so, man darf es nicht vergessen. Das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, sondern das ist einfach nur Fakt, dass es auch Firmen sind und Konzerne, die halt Geld verdienen wollen. Und es ist genauso Werbung wie alles andere. Nur man bekommt halt einfach nur diese eine Schiene, sage ich mal, mit, wenn man sich da nicht anderweitig informiert, weil alles, was wirklich wichtig ist, bekommt man nur mit, wenn man es sich ausgiebig damit beschäftigt. So ist einfach meine Meinung. Wenn man Bücher liest, Podcasts hört und eben sich einfach weiterbildet, was das Thema Baby und Familie und so weiter, das Ganze angeht. Weil zum Arzt geht man eigentlich, wenn man halt krank ist. Das hatten wir auch schon öfter, das Thema, dass es super toll ist und super wichtig. Und es gibt auch wirklich richtig tolle Ärzte, oder mein Kinderarzt, also der Kinderarzt vom Kleinen jetzt, der ist so toll und der hat uns auch schon wirklich super viel geholfen. Und genau, aber es ist halt einfach so, dass er erstmal vielleicht auch sagt, wir probieren es erstmal mit einem Kamillenwickel, als dass er uns jetzt eine Kortisoncreme aufschreibt. Und das ist einfach der richtige Weg für uns. Und es ist halt so, dass der Weg nicht einfach ist, nicht einfacher, weil man muss sich ständig eigentlich dagegen wehren, was einem gesagt wird beim Kinderarzt. Als die eben kam mit dem Tablett, dem Impftablett, und es sind ja 30 Impfungen im ersten Lebensjahr, also über 30 Impfungen im ersten Lebensjahr für Säuglinge, und es kam auch immer mehr dazu. Und jetzt durch Corona ist sowieso auch noch mal viel mehr geworden, was man einem kleinen Organismus eben einfach zuführt. Oder auch, ja, also ich weiß gar nicht. Ich habe die erste Runde gemacht, auf jeden Fall mit dem Kleinen, weil ich völlig hilflos war, völlig übernächtigt. Ich hatte keine Ahnung, dass es anders geht, und die kam da eben an und dass das ganz normal ist, und es war einfach auch gar keine Wahl. Das war einfach so normal, dass man jetzt diese Spritzen dem kleinen Säugling reinjagt, obwohl der sowieso nur bei mir ist. Was soll der denn bekommen? Der ist ja bei mir in der Wohnung und schläft. Was soll der denn kriegen? Also das ist ja auch so eine logische Sache, die man einfach auch mal logisch betrachten muss. Und ich habe mich dann damit beschäftigt, weil ich mich so schrecklich gefühlt habe, dass er jetzt diese erste Dröhnung-Impfung in sich hatte, weil das muss man ja alles tausendmal wiederholen und dann kommen neue Sachen dazu und so weiter. Und er hatte auch voll geschrien und Bauchweh und ihm ging es schlecht und so. Das ist ja auch nicht außer Acht zu lassen. Also viele sagen dann, ja, er wurde geimpft, er braucht jetzt erstmal 1, 2 Tage Ruhe. Ja, warum denn? Weil das richtig viel ist für den Körper und man schädigt wirklich das Immunsystem von dem kleinen Menschen, was ja gerade erst auf die Welt gekommen ist, was gerade so viel zu verarbeiten hat. Und dann dröhnt man ihm eben diese Stoffe hinein. Und da sind auch Aluminiumkristalle drin, die sich ablagern und einfach auch den Darm schädigen. Und es kann Allergien auslösen. Es kann, wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, Neurodermitis kann es auslösen. Das muss alles jetzt nicht sein, aber es kann halt auch sein. Und die Seite betrachtet eben keiner. Sondern es wird nur beim Arzt gesagt, wenn du das und das nicht impfst, dann kann es sein, dass das Kind Keuchhusten bekommt und stirbt. Ja, dann kriegt man erstmal Angst und denkt, oh je, jetzt muss ich das machen, weil es könnte ja sterben. Aber wie lange es eigentlich dauert, bis Keuchhustenimpfung überhaupt wirkt, also es dauert über ein Jahr, dass die überhaupt wirkt, also das heißt, man muss sie dreimal überhaupt impfen zum Beispiel, dass der Schutz besteht, das sagt einem keiner. Und dass es nach einem Jahr gar nicht mehr gefährlich ist, Keuchhusten zu bekommen. Also schon am Anfang, also 3 Monate würde ich sagen, so haben wir mal einen Vortrag angehört von dem Doktor, der darüber gesprochen hat. Nach circa 3 Monaten ist es nicht mehr lebensgefährlich. Und davor schützt es sowieso nicht. Also warum mache ich es dann? Das ist ja irgendwo auch so ein bisschen, ja, man weiß es halt einfach nicht. Es wird einem ja nicht, man wird nicht aufgeklärt. Beim Arzt ist es schon so, dass man da eben Thema Impfen das vorgelegt bekommt, sowas bei mir. Und dann macht man das halt so. Und ich finde es einfach wichtig, dass man als Eltern wachsam ist und sich einfach überlegt, was da einem gerade gesagt wird.
Ja, absolut.
Das mal dazu.
Ja, also das Impfthema ist, also ich halte mich da ein bisschen zurück, weil ich habe zu wenig biologisches als auch medizinisches Hintergrundwissen, um, sage ich mal, meine Meinung so kundzugeben, um zu sagen, okay, so sehe ich das und deswegen seht das alle so, ne? Ich denke da so, dass auch da wieder, wenn, sage ich mal, die, ne, wenn jetzt in einer Familie jemand die Erfahrung gemacht hat, dass das Kind an Keuchhusten oder ein Kind in der Familie oder ein Baby in der Familie an Keuchhusten verstorben ist. So. Dann ist es natürlich eine logische Schlussfolgerung, dass wenn ich in der Familie auch bin und ich dann auch ein Baby bekomme, dass ich dann denke, oh Gott, ich kenne diese Erfahrung, ne, erkenne diesen Erfahrungswert, ich lasse mein Kind auf jeden Fall gegen Keuchhusten impfen. Das kann ich total verstehen, weil wir alle vorsichtiger werden, wenn du eben eine Erfahrung machst. Aber du kannst dir natürlich auch immer Statistiken angucken und sehen, um jetzt beim Keuchhusten zu bleiben, okay, wie viele Babys bekommen denn Keuchhusten? Es geht ja dann weiter. Also wie gesagt, ich kenne diese ganzen...
Ja, klar. Das ist ja auch voll viel Wissen. Ja. Und ja, ich habe mir das wirklich angeeignet, so ein Buch und eben viele Vorträge von Ärzten gehört dazu und jeden einzelnen Impfstoff praktisch mich damit halt beschäftigt. Und wie du sagst, ich habe zum Beispiel ja auch den Kleinen impfen lassen, dann gegen Tetanus, weil es macht Sinn, weil das ist im Boden, das kann halt überall sein, wenn er sich verletzt, dass da was reinkommt, das ist, finde ich, wichtig. Und wenn jemand Keuchhusten in der Familie hat, verstehe ich das auch voll oder irgendeine andere Krankheit, dass man das dann impft. Aber ich verstehe nicht, dass man einfach alles blind impft. Also das ist halt so der Punkt. Das sind wirklich über 30 Impfstoffe im ersten Jahr und dann kommen, das muss ja alles auch aufgefrischt werden. Und es ist halt nicht so, dass alles jetzt einfach so ohne Nebenwirkung in den Körper geht, ne? Und man muss halt auch die Nebenwirkungen irgendwo betrachten. Und da ist es dann der Grund, den ich dann blöd finde, wenn man einfach alles impft und fertig, sondern dass man sich überlegt, was macht Sinn für mein Kind? Und da sind wir wieder beim Instinkt und beim selber Denken für die eigene Familie halt. Wo bin ich denn unterwegs? Reise ich super viel? Ja, natürlich muss ich dann auch schauen, ob ich vielleicht eine andere Impfung, die mir jetzt nicht empfohlen wird, dass ich die vielleicht lieber mache, weil ich super viel echt in Asien unterwegs bin oder so. Und dann darf man damit auch nicht, also das ist jetzt nicht so, dass ich gegen das Impfen bin. Ich finde das richtig gut, dass es das gibt. Ich bin nur dagegen, dass man es blind einfach macht, weil es alle machen.
Ja, und diese Zehnfachimpfungen, die es da gibt. Also das hat tatsächlich Markus auch so gemacht, dass er sich einfach mit den Impfstoffen beschäftigt hat. Und also wir lassen dir da jetzt, also nächstes Jahr wollen wir sie dann impfen lassen, wie du sagst, zum Beispiel gegen Tetanus oder auch, sobald halt die Betreuung dazu kommt, ne, dann ist ja sowieso auch noch was vorgeschrieben, was man da impfen lassen müsste, wenn, bevor sie in Spielgruppen oder sowas geht. Oder wie du sagst, wenn man jetzt nach Afrika reist, einfach nochmal gucken, okay, was gibt es denn da für Kinderkrankheiten und auch wie, wo bewegst du dich da? Also bist du da in Menschenmengen etc. Und da ein bisschen schauen. Und man kann auch, finde ich, immer gut zu den Nachbarländern gucken. Also zum Beispiel so, wie impft denn Frankreich, wie impft denn Schweden, wie impfen denn die anderen Länder, die um uns herum leben und sich da auch noch ein bisschen inspirieren lassen. Aber diese Impfbomben, die es halt, ich glaube, schon immer gab, es ist einfach noch mal ein bisschen mehr geworden. Aber ich meine, damals, wir haben mal in unseren Impfausweis geguckt, uns wurde schon als Kind auch richtig viel geimpft. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, besonders im ersten Jahr, so wo sich dieses Immunsystem am meisten, vermutlich, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich würde sagen mal mit am meisten aussetzt, dass es sich da auf natürliche Weise entwickeln darf. Und wenn es heißt, ja, mein Kind wurde geimpft und hat jetzt gerade 3 Tage Fieber, und dann sagt der Arzt, ja, das ist normal nach einer Impfung, weil der Körper darauf so reagiert. Warum soll ich denn meinem Kind was impfen, wo es mit Fieber drauf reagiert? Also dann kann ich ja auch, sage ich mal, den Keim einfangen lassen und dann drauf reagieren lassen, anstelle von den Keim ja tatsächlich durch die Impfung irgendwie in abgeschwächter Form ist es dann, glaube ich, immer irgendwie impfen. Aber wie gesagt, ich habe zu wenig medizinisches Hintergrundwissen, um da wirklich das so kundzutun, was da jetzt gut ist, weil ich bin mir sicher, wenn wir mit Medizinern sprechen, dass die dir sehr viel Gründe nennen können, warum diese ganzen Impfungen wichtig sind. Aber finde ich auch da wieder, wenn du, also du musst nur an der Börse gucken, wo die Pharmaindustrie, also die Unternehmen, die die ganzen Impfstoffe eben produzieren, was da gerade mit den Aktien zum Beispiel auch passiert. Und da muss man halt einfach immer wirklich gucken, was ist einfach Kapitalwirtschaft, also erschaffen, ne, von dem Unternehmen, und was ist wirklich wichtig für das Menschenwohles. Und da einfach kritisch hinterfragen und gucken, okay, was fühlt sich da jetzt irgendwie komisch an? Aber wie gesagt, ich finde es auch nicht verwerflich, wenn jemand sagt, er impft alles, weil er voll der Medizin vertraut, und das ist für mich auch voll in Ordnung. Ich bin da einfach so ein bisschen auch vorsichtig, besonders im ersten Jahr. Und ich finde auch, dass man also viele Ärzte nehmen dich auch gar nicht auf, wenn du nicht impfen lässt. Also so ist es zumindest in Leipzig, habe ich gehört. Also unser Arzt, der ist schon auch sehr pro Impfen. Muss er ja auch sein, einfach, weil er natürlich auch das studiert hat, und er kennt ja auch alles Schlimme, was passieren kann, wenn ein Baby, und er möchte natürlich nicht verantwortlich sein dafür, dass dein Baby dann XY-Krankheit bekommt und er es dir so empfohlen hat. Also natürlich empfiehlt er nach STIKO-Impfkommission. Aber er lässt zum Beispiel auch gut mit sich, also ne, also man kann auch gut mit ihm drüber sprechen, was halt die Bedenken sind. Und die nimmt er dir dann natürlich. Also ne, er kann weiterhin pro Impfung sein, aber er respektiert auch, wenn du sagst, du machst es eben nicht so, wie er es jetzt vorschreiben würde, weil letztendlich übernimmst du dann als Elternteil die Verantwortung, dass dein Kind etwas bekommt. Und ich kenne super viele Kinder, die im ersten Jahr geimpft wurden und die trotzdem immer wieder krank sind durch Schnupfen, ne, vor allem Fieber etc. Und unser Kind ist zum Beispiel immer kerngesund, obwohl wir viel reisen. Also das heißt, anscheinend entwickelt sich ihr Immunsystem sehr, sehr gut, auch alleine. Aber hängt auch wieder davon ab, ne? Wie ernährst du dich als Mama? Wie ist die Umgebung, in der du lebst? Was gibst du deinem Kind für Nährstoffe? Ich glaube, das ist super umfangreich, dieses Thema. Aber weil du vorhin auch das Thema Tipps angesprochen hast, wenn es ums Impfen geht und jemand so wie ich zum Beispiel wenig Hintergrundwissen hat, was auch die ganzen körperlichen Reaktionen oder auch was im Körper passiert, wenn geimpft wird, was überhaupt eine Impfung ist, was ist da drin, dann würde ich immer mich mit jemandem vielleicht unterhalten, der vielleicht einfach zum Beispiel Biologie studiert hat, der dir erstmal erklärt, okay, wie ist der Körper aufgebaut, wie sind die Zellen aufgebaut, wie reagieren die Zellen und wie reagiert auch das Erbgut auf so ein Fremdeinfluss von einem Impfstoff, weil das ja auch teilweise sogar also ne, die Gene verändern kann. Und sich da mal mit jemandem zu unterhalten, der nicht aus der Medizin kommt, der aber trotzdem so den Körper versteht, also der versteht, wie die Stoffwechselung, Zellteilung etc. im Körper funktioniert. Und da sich einfach eigenes Wissen aneignen und dann mit dem Wissen vielleicht zu dem Arzt gehen, dem du auch vertraust. Und wenn du merkst, dass der Arzt gar nicht mit sich reden lässt, zum Beispiel, also dass der sagt, nee, impfen, wie kannst du sowas überhaupt im Mund nehmen, nichts machen, dann würde ich immer wieder sagen, run. Weil, also wenn jemand halt gar nicht offen für eine andere Meinung ist, das ist dann schon, finde ich, komisch.
Ja, genau. Ich glaube, das ist einfach so die Mitte zu finden und dass man einen Arzt hat, der offen ist, genau, der einen dann auch so akzeptiert. Und ich akzeptiere ja auch den Arzt und ich akzeptiere auch die Meinung, dass er jetzt das gut findet mit den Impfungen und das hat ja auch viele Vorteile. Man kann es halt aus der Perspektive betrachten und halt auch aus der anderen. Und man sollte einfach offen sein für alle Perspektiven, weil jeder hat seine eigene Brille auf und jeder hat seine eigene Wahrheit und Wahrnehmung. Und er ist eben sehr geschult darauf. Und ja, dann schul dich einfach in die andere Richtung. Dann hast du beides und kannst einfach rausziehen, was jetzt gerade passt. Also, das ist einfach so das Thema. Und vielleicht kann ich ja mal meinen Arzt fragen, ob er vielleicht mal in den Podcast kommt. Ich habe es mir gerade notiert, dass wir ihn dann interviewen, weil er natürlich Arzt ist und nicht ich jetzt durch zweite Hand erzähle, was er mir erzählt hat in den Vorträgen, sondern er kann es eben direkt erzählen, was dann natürlich auch vielleicht noch besser ankommt, weil wenn der Arzt sagt, dann ist immer noch mal anders. Und wenn wir auch schon dabei sind mit den Instinkten, also einfach vertraut da auch wieder euren Instinkten, macht nicht das, was wir jetzt sagen oder was ich sage, was Sophie sagt, was irgendjemand sagt, sondern was ihr für euch für richtig empfindet, für euer Kind und für eure Familie. Und das wird dann auch gut laufen. Und mit den Instinkten ist auch so Wahnsinn, was ich jetzt rausgefunden habe zum Thema Windeln und das ist ja auch eine Riesenindustrie. Also die Wegwerfwindel ist ja auch so ein ganz großes Thema. Und wir bekommen ja praktisch einen Menschen, der eigentlich instinktiv, wie in der Steinzeit, nicht niemals in sein Nest Pipi oder Kaka machen würde. Weil das macht man ja nicht, da wird man ja krank und so weiter, sondern man geht ja dann eigentlich weg aus seinem Nest und macht dort Pipi oder Kaka. Und das haben wir ja auch irgendwo unseren Babys, natürlich, weil es auch nicht anders geht oder man meint, dass es nicht anders geht, voll abgewöhnt. Also das ist ein urkindlicher Reflex, dass das Baby eigentlich auch, wenn man das so in die Hocke nimmt, dass es dann automatisch versucht zu pressen und versucht sich zu entleeren. Und das kann man ja auch ab Tag 0 eigentlich machen, aber wir ziehen ab Tag 0 einfach die Windel an. Und das Baby weint auch voll oft. Das sind fundierte Aussagen jetzt auch aus verschiedenen Büchern. Das Buch kann ich euch auch unten verlinken, was ich jetzt sage. Und zwar weint ein Baby auch sehr, sehr oft, weil es eigentlich nur Kaka oder Pipi machen möchte, aber eigentlich nicht in seine Windel, sondern eigentlich möchte es halt außerhalb von seinem Nest gern Pipi oder Kaka machen. Und das ist ja auch einfach dieser Instinkt von dem Baby. Und wir denken, ja, warum weint das jetzt? Es hat wahrscheinlich nur Hunger. Aber es ist halt auch einfach, das muss man bedenken. Und das würde ich jetzt beim zweiten Baby so machen, dass ich einfach versuche, auch immer das Baby abzuhalten. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nackig lasse und das überall Pipi und Kaka hinmacht. Aber ich biete dem Kind auf jeden Fall jetzt an, dass es einfach sich auch so entleert, wie es eigentlich ein Mensch instinktiv macht. Genau. Und der Grund, warum, ist einfach so, dass jetzt zum Beispiel der Kleine auch, wir haben das am Anfang auch probiert, aber wir waren da echt ehrlich gesagt überfordert, haben es einfach nicht durchgezogen, nicht hinbekommen, waren uns unsicher. Wir hatten ja Stoffwindeln, dann hatten wir so ökologische Windeln und haben wir auch jetzt noch. Aber es wurde halt komplett abtrainiert und jetzt muss das Baby ja erstmal wieder lernen, wie es eigentlich auch, also wie es eigentlich richtig ist. Also jetzt muss man das dem wieder beibringen, dass man sich nicht anpinkelt und Kaka einfach in die Windel macht. Und es ist ja total erschreckend für das Baby, weil das hat sich ja komplett drauf eingestellt und daran gewöhnt. Und heutzutage wird eben gesagt, dass die Hirnreife noch nicht so weit ist bei den Kindern und es dauert alles und so weiter. Aber wir sind halt auch irgendwo verantwortlich dafür, dass man das jetzt wieder umpolen muss. Und ich finde das jetzt wirklich ein schwieriges Thema oder wie soll ich sagen, er ist jetzt 2,5 und ich finde, eigentlich sollte doch ein Baby dann trocken sein, aber eigentlich kaum ein Baby ist trocken. Und woher kommt das? Also, das ist doch nicht natürlich. Und wie kriegt man das jetzt wieder los? Und deswegen möchte ich es halt nächstes Mal einfach anders probieren. Und werde euch das Buch verlinken. Das ist super interessant, was da gesagt wird.
Ja, das finde ich auch. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so intensiv drüber nachgedacht, wie du es jetzt beschreibst. Das mit dem Abhalten und so, klar, das ist auch einfach eine zeitliche Komponente, ne? Gerade auch was groß angeht, weil theoretisch hat auch ein Baby schon Uhrzeiten, finde ich jetzt, also auch wenn es so ganz klein ist, wann es groß macht. Also ich finde dieses Groß, ne, dass es das nicht in die Windel macht, das finde ich eigentlich recht einfach zu trainieren, wenn du dir die Zeit nimmst und darauf achtest, auf diese Zeichen auch und so. Und beim Pipi, ja, da hast du recht, da, aber es ist auch eine zeitliche Komponente wieder, ne? Also wenn du das wahrscheinlich wie in anderen Bevölkerungen, die haben ja gar nicht diese Wegwerfwindeln, ne? Weil die gar nicht das Geld dazu haben und die können auch nicht so viel Wasser benutzen, um immer Windeln auszuwaschen, weil sie gar nicht vielleicht das Wasser haben. Also wenn man jetzt mal in die Urvölker nach Afrika geht oder so, da werden die Kinder vermutlich recht schnell trocken sein, ja, mit Sicherheit. Aber verlinkt da gerne mal das Buch, weil klar, das ist halt wieder unsere moderne Welt, wo ich auch weiß, meine Mama hat, wir wollten auch Stoffwindeln benutzen. Meine Mama hat mir dann gesagt, die waren super froh, als diese Wegwerfwindeln eingeführt wurden, weil dann hattest du einfach nicht mehr diese Arbeit, ne? Aber die Natur hat halt die Arbeit. Also auch wieder purer Egoismus und nicht über die nächsten Generationen irgendwie gedacht. Aber ja, wir benutzen auch Wegwerfwindeln, also es soll jetzt hier nicht irgendwie prophetisch klingen, also, aber es ist ein sehr guter Punkt, aber ich finde, das ist auch wieder eine super zeitliche Komponente, wie viel Zeit du in dieses Thema steckst, wie viel Zeit du dir auch dann zu Hause nimmst, das beeinflusst ja auch zum Beispiel Reisen extrem, wie willst du das auf Reisen aufrechterhalten? Und dementsprechend, ja, auch ist da wieder wie jede Familie halt das kann so, ne? Also auch leisten
Ja, das
kann.
stimmt schon. Also ich habe auch gedacht, dass es klingt ja total öko und windelfrei, um Gottes Willen, das kann ja kein Mensch schaffen. Aber wenn man sich dann das doch mal anhört, ich verlinke euch auch noch den Podcast dazu neben dem Buch, dann ist das voll einfach, weil, wie gesagt, man vermeidet ja auch voll oft, dass ein Baby weint oder dass es dem nicht gut geht. Und wenn das Baby auch am Anfang dann seinen Stuhl und Pipi versucht zurückzuhalten, weil es sich auf jeden Fall im ersten Moment nicht selber in die Hose machen möchte, das ist einfach ein Urinstinkt, der halt da ist, dann gibt es auch Darmprobleme und Koliken können sogar auch dadurch entstehen, weil ja, es nicht rauslassen kann. Und es wird aber irgendwo gezwungen, sich in die Windel zu machen. Und die natürliche Haltung, auch zum Beispiel in der Trage, ist so konzipiert, dass das Baby niemals in die Trage macht. Das ist auch total interessant. Wird auch im Buch thematisiert. Das heißt, also ein Baby macht nicht überall ständig Kaka und Pipi. Unkontrolliert wird es erst, weil wir es ihm angewöhnen, die Windel anzuziehen und es unkontrolliert Pipi und Kaka machen kann. Aber am Anfang, nach dem Stillen, vor dem Stillen, nach dem Aufwachen vor allem, auch nachts, das ist so ein bisschen ein Punkt, sehr schwierig, dass man nachts erstmal aufsteht und kurz auf die Toilette mit dem Säugling geht, statt direkt die Brust zu geben, weil vielleicht will es erstmal nur Kacke oder Pipi machen. Und dann schläft es sogar manchmal weiter, schreiben die auch. Aber wenn nicht, kann man dann ja stillen.
Du kannst ja dann mal berichten.
Ich werde es dir sagen.
Du kannst das ja mal berichten.
Also das ist jetzt die Theorie, die ich mir aneigne vor der Geburt. Das ist zeitintensiv, aber die sagen, dass es nach der Geburt eigentlich nicht ein größerer zeitlicher Aufwand ist, als wenn man wickelt 5-mal am Tag. Ist ja auch zeitlicher Aufwand.
Das stimmt. Das ist voll gut. Also ja, gerade dieses Nachts.
Guter Impuls. Ach Mann, das sind einfach viele Infos und nicht jeder hat für alles Zeit. Ich habe ja auch das in der ersten Schwangerschaft nicht bedacht, nicht gewusst. Wahrscheinlich, wenn noch weitere Schwangerschaften. Man lernt immer wieder dazu und es ist einfach so schön, dass man dann vielleicht Dinge noch mal besser machen kann oder anders machen kann. Und die Windeln sind jetzt auch nicht gefährlich. Wir benutzen die auch. Ja, das ist halt deswegen. So. Und ja, man kann auf jeden Fall immer was anpassen.
Voll. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich, für unsere Folge zum Instinkt. Das ist immer wieder so, alles und nichts sagen. So, weißt du, so. Also in einem sehr positiven Sinne, es führt ja auf die Botschaft zurück, folgt deinem Instinkt. Das ist der Instinkt, den wir halt mit der Welt teilen. Und ich denke, das ist auch sehr an dem Instinkt der Menschheit in der Steinzeit angehaucht. Aber auch da kann es ja einfach sein, dass es Menschen gibt, die unseren Podcast hören, die einen ganz anderen Instinkt haben. Und der ist auch gut so, ne? Also der ist dann genau für das Leben auch wichtig, wie zum Beispiel zum Impfen, wenn da jemand den Instinkt hat, oh, ich bin froh, so viele Impfungen wie möglich, weil vielleicht auch die Erfahrung von den Menschen irgendwie eine ganz schlimme, auch vielleicht schon im früheren Leben oder sowas war zum Thema Krankheiten. Natürlich, dann bitte impf, weil dann ist das auch so sicher. Aber das wäre nochmal jetzt zu weit ausgeholt. Ich wollte einfach nur sagen, dass egal was dein Instinkt ist, eher genau der richtige ist für deine Familie
genau, und
für dich.
Genau, das ist wichtig. Man muss sich gut fühlen, man darf keine Angst haben, weder vor der Impfung oder noch vor der Krankheit. Und wenn man dann die Angst genommen bekommt, zum Beispiel durch das Impfen, und man sich dadurch besser fühlt, dann ist es ja auch wieder ein Mehrwert für die Familie. Also man muss es auch da immer ganzheitlich betrachten. Ja, total. Schön, dann sind wir fertig, ihr Lieben. Macht's gut.
Danke für deine Zeit,
Karin. Danke, Karin. Ciao.
Ciao.